Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben, jede Woche eine knappe halbe Stunde lang, hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abrech. Wir müssen mal wieder über Corona reden. Irgendwas ist ziemlich schief gegangen. In Deutschland hat man den Eindruck, warum sind die Intensivstationen so übermäßig voll, die Pflegerinnen und Pfleger so dermaßen am Anschlag? Warum müssen auch jetzt noch so viele Menschen sterben, trotz aller Warnungen der Experten? Und warum müssen fast alle anderen jetzt wieder in langen Schlangen in der Kälte stehen, um sich ihren Booster zu holen? Tja, was ist los bei uns? Das Ausland guckt verwundert auf die Deutschen. Corona-Probleme gibt's ja überall, aber gehen andere Länder vielleicht anders damit um? Australien, Singapur, Österreich? Fragen wir heute nach bei unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten, bei Sandra Razzo in Singapur und bei Christian Limpert in Wien. Fangen wir mal an, am anderen Ende der Welt bei Sandra Razzo. Hi Sandra, du kommst gerade aus Australien wieder. Bei uns wird's kalt, in kalten Tagen überträgt sich das Virus deutlich schneller. In Australien wird's gerade nach einem langen Winter endlich wieder Sommer. Da wird's warm. Sind alle happy?
Die Leute sind da total glücklich. Also besonders in den Bundesstaaten New South Wales und Victoria, wo ich war, da gibt es inzwischen auch hohe Impfquoten bei den Erwachsenen, so um die 90%. Und alle drängt es nach draußen und es finden wieder Partys statt. Die Kneipen haben auf und viele Leute sind guter Dinge und wollen jetzt einfach nach vorne gucken, die Pandemie hinter sich lassen. Also ich habe so das Gefühl, Australien, das ist im Moment so die Stimmung von Deutschland Anfang des Sommers, wo noch vor Delta, wo alle gut gelaunt waren und alle gerade frisch geimpft waren und alle frohen Mutes waren angesichts der Pandemie. Da ist Australien gerade.
Die Australier, die waren monatelang im Winter-Lockdown. Das war der längste Lockdown aller Zeiten. Wie kam das bei den Menschen an? Wie haben die das erlebt?
Also ich habe da viele Frustrationen gemerkt. Also Melbourne speziell hatte ja den längsten Lockdown überhaupt auf der Welt. Die Stadt mit den meisten Lockdown-Tagen, fast 9 Monate insgesamt über die letzten beiden Jahre. Und das hat natürlich enorme Konsequenzen auch für die seelische Gesundheit der Leute gehabt. Also da haben wirklich sehr, sehr viele Leute gelitten. Auch viele Schüler haben ganz viel Zeit zu Hause verbracht und viele sind der Meinung, das hat uns nicht gut getan und waren jetzt wirklich froh, dass das Ganze nun hoffentlich ein Ende hat.
Die Australier, die kämpfen genauso gegen das Virus wie wir. Sie haben die gleichen Probleme wie wir. Bei uns in Deutschland, da gibt es viel Frust, wie die Regierung mit dieser aktuellen Pandemiewelle umgeht. Wie sieht's aus in Australien? Haben die sich auch die gleichen Fehler geleistet?
Ich würde sagen, sie machen einfach vieles anders. Also lange Zeit haben sie ja auf so eine Null-Covid-Politik gesetzt, also erkauft mit einfach ganz, ganz harten Lockdowns. Das war der Preis des Ganzen. Und eine lange Zeit waren viele Leute auch damit sehr einverstanden, weil man eben die Covid-Fälle niedrig gehalten hat und die Leute einen ganz normalen Alltag haben konnten. Aber als dann im Frühjahr in Europa und Amerika alles losging und die Leute plötzlich da geimpft waren, während man in Australien immer noch auf den Impfstoff wartete und der da nicht ankam, da wurden viele Leute doch ziemlich unzufrieden. Und das werfen viele der Regierung doch vor, dass die zu lange abgewartet hat, dann auf die falschen Impfstoffe gesetzt hat. Also diese Impfkampagne, die hat wirklich sehr, sehr lange gebraucht, um in Gang zu kommen. Und viele Australier sind der Meinung, dass sie sich den letzten Lockdown über die letzten Monate im Grunde genommen hätte sparen können, wenn die Regierung dann ein bisschen schneller gewesen wäre. Insofern sind da einfach andere Fehler gemacht worden als bei uns.
Du bist mit dem Kamerateam losgezogen, mit deinem Kameramann losgezogen. Du warst unter anderem auf einem Marktplatz. Wo kriegt man die ehrlichsten Antworten auf dem Marktplatz? Was haben dir die Leute dort erzählt?
Also im Moment ist es so, dass, das muss man vielleicht erstmal erklären, dass gerade Victoria und mit der Hauptstadt Melbourne, dass die einfach einen knallharten Kurs jetzt fortsetzen. Also erst war es der Lockdown, dann hat man gesagt, okay, wenn ihr aus dem Lockdown raus wollt, dann winken wir mal mit der Peitsche, dann sagen wir, also 80% aller Menschen, aller Erwachsenen müssen sich geimpft haben, dann gibt es Lockerungen. Also ihr kommt nicht einfach so aus dem Lockdown, sondern es gibt weiterhin harte Maßnahmen. Und dann kam Stück für Stück kamen immer neue Impfpflichten, so dass es jetzt so ist, dass im Grunde genommen fast jeder, der nicht im Homeoffice arbeiten kann, der muss sich impfen lassen, um überhaupt seinen Job weitermachen zu können. Und das hat die Regierung mit ziemlicher Brachialgewalt sozusagen einfach so verkündet, ohne große Erklärungen. Und da haben dann doch einige, selbst die, die für die Impfpflicht sind, so wie eine Marktfrau Rosa, die wir auf einem Marktplatz getroffen haben, und die hat gesagt, das haben die nicht gut gemacht. Keiner lässt sich gerne sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Da hätte die Regierung einfach nicht so arrogant auftreten sollen. Die hätten mehr erklären müssen, die hätten die Leute mitnehmen müssen. Das war einfach nicht gut. Und dann hätte sich Melbourne auch viel ersparen können. Denn es gab über die letzten Monate auch immer wieder Demonstrationen, zum Teil gewalttätig, von Leuten, die sich gewehrt haben gegen den Lockdown, aber auch gegen die starke Impfpflicht und die Einschränkungen ihrer Freiheitsrechte.
Niemand lässt sich gerne sagen, was er zu tun hat, sagt die Marktfrau. In Australien zeigt sich wie in vielen westlichen Staaten ja ein Dilemma. Wie demokratisch kann man gegen so ein Virus vorgehen? Die Impfpflicht, die klingt nach einem krassen Eingriff in die persönliche Sphäre. Wie gehen die Australier mit diesem Dilemma um?
Also viele erstaunlich gelassen, das muss man sagen. Also die Regierung hat da einen großen Rückhalt hatte sie auch schon während der strengen Lockdown-Maßnahmen. Also viele Australier vertrauen ihre Regierung. Die sagen, also die würden uns nie diesen Impfstoff geben, wenn sie nicht davon überzeugt wären, dass er auch wirkt. Also da gibt es, glaube ich, schon mal ein größeres Grundvertrauen in die Regierung, als das wahrscheinlich in Deutschland der Fall ist. Natürlich gibt es auch Stimmen, die sagen, das geht jetzt einfach zu weit, weil wir möchten uns trotzdem entscheiden können, was wir mit unserem Körper machen. Aber das, muss man sagen, ist in Australien eine kleine Minderheit. Eine große Mehrheit ist durchaus bereit, nach meinem Eindruck, auch dieses harte Vorgehen weiter mitzutragen.
Sandra, du hast auch Leute getroffen, die sich nicht impfen lassen können oder wollen und damit vom Alltag immer mehr ausgeschlossen sind. Wir hören mal rein.
Michelle Harding hat im Moment viel Zeit zum Kochen und Backen. Sie leidet an multipler Sklerose und sie hat Angst, sich gegen Covid impfen zu lassen. Doch in ihrem Heimatbundesstaat Victoria kann sich niemand freitesten. Und das heißt für die 50-jährige Hausfrau kein Friseur, kein Restaurant, kein Weihnachtsshopping, ein Lockdown auf unbestimmte Zeit.
Wir können nicht mehr zu unserem normalen Gottesdienst in die Kirche gehen, so wie früher, jeden Sonntag. Das allein ist schon seelisch schwer zu ertragen. Und wir können nur noch schwer mit anderen Menschen reden, weil viele nicht das Gleiche sehen wie wir.
Ihr Mann Simon, ebenfalls ungeimpft, ist unbezahlt freigestellt. Noch, nächste Woche verliert der Gefängniswärter seinen Job wohl endgültig. Denn fast jeder, der nicht im Homeoffice arbeiten kann, muss sich impfen lassen. Das sieht Victorias Notstandsverordnung so vor.
Wir sind die Aussätzigen wegen einer einzigen Entscheidung, die wir getroffen haben. Das ist doch unser Menschenrecht, Nein zu etwas zu sagen, dem wir nicht vertrauen.
Simon Harding und seine Familie sagen, wir sind keine Impfgegner, aber gegen diese Impfung. Sie hätten sich doch sonst immer an alle Regeln gehalten. Der Job weg und ein Lockdown mit noch offenem Ende. Geimpfte dagegen haben alle Freiheiten zurück. Victoria hält diesen Kurs für zwingend, um die Pandemie zu besiegen. Der Premierminister verkündete gerade stolz, sein Bundesstaat könnte bald einer der meistgeimpften Orte der Welt sein.
Bei uns in Deutschland haben viele in den letzten Tagen über Nationalspieler Joshua Kimmich gesprochen. Der wurde gerade positiv auf Corona getestet. Er hat sich ja erstmal nicht impfen lassen wollen. Das ist auch sein gutes Recht, aber viele haben das nicht verstanden. Sportler sind doch Vorbilder. So eine Kimmich-Diskussion, die gibt's auch gerade in Australien. Die Australian Open, die stehen an und jede Menge Sportler sollen nach Australien. Große Frage, gelten für die Tennissportler andere Regeln als für alle anderen? Einer hat schon gesagt, dass er seinen Impfstatus nicht offenlegen will. Titelverteidiger Novak Djokovic. Sandra, was meinst du, wird er bei den Australian Open denn spielen dürfen?
Also das ist jetzt völlig unklar, ob der überhaupt kommt, weil die Organisatoren der Australian Open haben gesagt, also hier muss selbstverständlich jeder geimpft sein, der hier ankommt, denn die Fans, also die Zuschauer müssen geimpft sein und wir können keine Ausnahmen machen und speziell nicht in Melbourne. Diese Stadt hat einfach einen so großen Preis dafür gezahlt, um gut durch diese Pandemie zu kommen. Und kein ausländischer Tennisspieler kann jetzt da einfach einreisen und da auf einem Sonderstatus pochen. Das werden die Australier nicht machen. Das ist nicht vermittelbar. Und das ist ganz offensichtlich die Ansage. Und wenn der Titelverteidiger nicht kommt, dann kommt er eben nicht, dann bleibt er weg. Aber die Australier bleiben da bei ihren Regeln, ganz klar. Also die können das überhaupt nicht nachvollziehen, was da für eine Diskussion in Deutschland rund um den Fußball gelaufen ist.
Vielen Dank, Sandra. Wir sprechen gleich weiter. Die Impfpflicht, das ist das große Thema, was hier noch diskutiert wird. In Österreich ist das schon entschieden. Christian Limpert, unser Korrespondent in Wien, grüß dich.
Hallo, servus.
Die Regierung hat erst zögerlich reagiert, aber zieht jetzt alle Register. Seit dieser Woche steckt das Land wieder im Lockdown bis Mitte Dezember. Wie sieht der diesmal aus? Was ist anders? Es gab ja schon einige früher.
Ja, also ich würde sagen, wir haben ja schon eine gewisse Routine und genauso schaut es auch wieder aus. Also es gibt eine Ausgangssperre, man darf nur raus, wenn man zum Arbeiten gehen will, zum Arzt, zur Schule oder zum Einkaufen von Lebensmitteln oder Dingen des täglichen Bedarfs. Es ist ein bisschen lockerer, würde ich sagen, als früher, denn diesmal dürfen auch Läden öffnen, die sozusagen produzierendes Gewerbe betreiben. Also die Fahrradwerkstatt bei mir um die Ecke, die hat offen, der Blumenladen, der hat offen. Nur man muss eben so eine Art Terminvereinbarung machen und dann darf man da hingehen. Ja, und so würde ich sagen, schaut es auch gerade in Wien aus. Das heißt, die Straßen sind jetzt nicht leer gefegt, aber es ist doch irgendwie so eine etwas deprimierte Stimmung, die wir hier schon spüren.
Man darf trotzdem noch Kutsche fahren, nehme ich an.
Die Kutschen sind weg, weil ja keine Touristen da sind. Also das ist wirklich so, dass Wien schon einfach deutlich leerer ist, als es die Wochen zuvor war. Die Weihnachtsmärkte, die ja schon aufgebaut und geöffnet hatten hier auch in den ganzen Plätzen und Gässchen in Wien, die ja auch immer so ein Touristenmagnet sind, die sind auch wieder dicht. Und da hoffen eben alle darauf, dass das, was der Bundeskanzler Schallenberg versprochen hat, nämlich dass am 13. Dezember wirklich Schluss ist mit Lockdown, dass das dann auch eintritt.
Keine Kutschen auf der Straße, aber viele Menschen in den vergangenen Tagen, es gab krasse Demos, angeblich 40.000 Menschen sind da auf die Straße gegangen, haben protestiert. Das ist ja schon nicht so wenig. Worauf sind die Menschen sauer?
Also genau, es waren 40.000. Das hat die Polizei überrascht, auch Politikexperten, die waren überrascht aufgrund dieser hohen Anzahl. Und ich glaube, man muss differenzieren. Also sehr, sehr viele Menschen waren einfach wirklich sauer, vor allem aufgrund der Kommunikation über die Corona-Maßnahmen in den letzten Tagen. Also man darf nicht vergessen, eine Woche zuvor hat ja die Bundesregierung hier einen Lockdown für Ungeimpfte verhängt, hat den Lockdown für alle gleichzeitig ausgeschlossen. Gleichzeitig hat man auch gesagt, eine Impfpflicht ist nicht geplant und nicht denkbar. Und dann kam eben dieser Freitag, an dem man gesagt hat, am Montag gehen wir in Lockdown, ab Februar kommt die Impfpflicht. Es gab ein riesiges Chaos, zum Beispiel um die Frage, ob jetzt Schulen offen bleiben oder nicht. Da hat das Bundesland Salzburg gesagt, auch Schulen sind geschlossen. In Wien hieß es, die Schulen bleiben offen. Und ich glaube, das hat wirklich viele Menschen auf die Straße getrieben. Gleichzeitig natürlich auch viele Impfgegner, die halt einfach da ihre Meinung ausdrücken wollten. Nichtsdestotrotz sind auf dieser Demonstration auch einige hundert Neonazis, Hooligans mitmarschiert. Da gab es auch kleinere Krawalle mit der Polizei oder Rangeleien. Nicht vergleichbar mit den Szenen aus Rotterdam oder Belgien, aber auch da wurde die Reichskriegsflagge geschwenkt, was auch in Österreich verboten ist. Es gab Verunglimpfungen mit dem Holocaust. Also und da muss man sich schon die Frage stellen, das haben auch Politikexperten und Beobachter gesagt, dass jeder, der mitmarschiert, eben in einer großen Masse demonstriert, gemeinsam eben mit Neonazis und Hooligans.
Man sollte wissen, mit wem man sich da auf die Straße begibt. Die Impfpflicht, die wurde erst kategorisch ausgeschlossen, hast du gerade ja auch gesagt. Jetzt soll sie kommen, ab dem neuen Jahr. Ich kann mir vorstellen, das war überhaupt nicht angenehm, das, was immer ausgeschlossen wurde, jetzt doch einzuführen, stimmt's?
Genau, also der Bundeskanzler Schallenberg, der hat am vergangenen Freitag etwas sehr Ungewöhnliches getan für einen Politiker. Er hat sich entschuldigt. Er hat gesagt, er entschuldigt sich bei allen Menschen, die mitmachen, die sich haben impfen lassen, die sich an Abstandsregeln und so halten. Und hat gesagt, es geht einfach nicht anders. Wir müssen eben jetzt für alle diese Maßnahmen einführen. Aber man hat da schon gemerkt, dass ihm dieser Schritt sehr schwer gefallen ist und dass er wirklich da auch auf Druck vor allem des grünen Regierungspartners gehandelt hat. Und auch auf Empfehlung vieler oder der meisten Gesundheitsexperten und Berater. Das ist ja immer der Vorwurf, den man hier der österreichischen Regierung macht, dass sie nicht auf die Experten hört. Ich würde sagen, in dem Fall kam der Druck wirklich vor allem auch aus dem Gesundheitsexpertenkreis der Bundesregierung.
diese Impfpflicht, die soll ab Februar gelten. Das ist ja noch ein bisschen weit hin. Über 2 Monate, wenn ich richtig gerechnet habe. Warum eigentlich erst dann?
Die Frage haben wir auch gestellt und noch nicht beantwortet bekommen. Wir gehen mal davon aus, es braucht ein Gesetz, um diese Impfpflicht durchzusetzen. Die kann man nicht einfach verordnen. Das haben wir bei Verfassungsrechtlern schon erfragt. Also es braucht wirklich ein Gesetz, das verabschiedet wird. Wahrscheinlich ist das ein Grund. Wir wissen jetzt nicht, warum man das schon zum Januar nicht beschließen möchte. Aber wir gehen einfach davon aus, dass der logistische und organisatorische Vorlauf diese Zeit benötigt. Und unklar ist ja auch noch die Frage, die sich die Bundesregierung stellen muss. Wenn sie eine Impfpflicht verordnet, dann übernimmt sie auch Verantwortung für mögliche Impfschäden. Das ist ja ein Grund, warum man das bislang zum Beispiel auch nicht wollte. Und das sind einfach wahrscheinlich viele rechtliche Fragen, die noch geklärt werden müssen.
So eine Pflicht, die muss ja auch durchgesetzt werden. Wie will man das machen in Österreich? Jemand an den Kragen packen und dann zum Impfen schleppen, in die Schlange stellen?
Also genau, dazu gibt es auch von der Bundesregierung noch keine Antworten. Soweit wie wir das sehen, muss man unterscheiden. Eine Impfpflicht ist kein Impfzwang. Also es kommt niemand, es kommt nicht die Polizei nach Hause und packt dich dann und nimmt dich zum Arzt und dann kriegst du da unter Gewaltandrohung irgendwie die Spritze in den Oberarm gerammt. Impfpflicht heißt, dass es ein Gesetz geben muss, nachdem sich die Menschen im Prinzip impfen lassen müssen mit einem Impfstoff, der zugelassen ist. Und was jetzt passiert, wenn das jemand nicht tut, da sagen Verfassungsrechtler, dass es im Prinzip in Form von Verwaltungsstrafen geahndet werden kann. Also zunächst mal kann der Impfstatus überall abgefragt werden, bei Behördengängen zum Beispiel, bei jedem Arztbesuch. Und wenn dann jemand nachweislich nicht geimpft ist, dann kann es sein, dass der mit einer Verwaltungsstrafe wie einem Strafzettel praktisch rechnen muss. Möglich wäre auch, dass Sozialleistungen entzogen werden, also Kindergeld zum Beispiel. Ja. Einen ähnlichen Fall gibt es in Tschechien, wo sich Menschen gegen das Impfen von Kindern wehren, also Kinderlähmung und dergleichen. Und da hat aber der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch schon entschieden, dass es eben kein Verstoß gegen ein Grundrecht oder ein Menschenrecht ist, sondern dass die Impfung im Sinne des Gesamtwohls einer Bevölkerung eben durchaus zulässig und auch als Gesetz möglich ist.
Impfpflicht ab Februar. Bis dahin setzt Österreich auf Freiwilligkeit. Es gibt ziemlich verrückte Angebote. Christian, du warst in einem Bordell, in dem geimpft wird. Wie muss man sich das vorstellen?
Genau. Also es ist ein Saunaclub in Wien. Die haben im Prinzip sich die Idee einfallen lassen, dass sie sagen, jeder, der zu uns kommt und sich hier impfen lässt, bei uns in der Impfstraße, der bekommt einen 40-Euro Eintrittsgutschein für den Saunaclub. Das heißt erstmal, dass diese Impfstraße im oberen Bereich dieses Saunaclubs eingerichtet wurde, auch wirklich behördlich völlig okay. Das sind auch richtige Ärzte, die das durchführen. Und es ist so eine Art Lockmittel, denn ich habe mit dem Bordellbesitzer gesprochen, der hat gesagt, er hat festgestellt, dass der Großteil der Kunden, also der Freier, die in diesen Saunaclub gehen, die sind so ein bisschen von der Sorte Impfverweigerer und solange das irgendwie mit Testen und so weiter ging, kamen die eben mit Test und da wollte er was dagegen tun und hat sich diese Gutscheinidee einfallen lassen, die auch wirklich wahnsinnig gut angenommen wird. Und als wir da waren, war da echt eine lange Schlange. Witzigerweise waren da nicht nur Männer, die in dieses Bordell wollten, sondern tatsächlich einfach Menschen, die an anderen Impfstraßen zu lange hätten anstehen müssen.
Mhm. Impfen im Bordell, aber es klingt skurril. Ich frage mich, wie finden die Frauen das eigentlich?
Ja, also wir haben auch ehrlich gesagt lange überlegt, ob wir die Geschichte überhaupt machen sollen. Die lief dann wahnsinnig gut. Also ich glaube, Weltspiegel, Facebook wurde das fast 600.000 Mal geklickt, unser Video dazu. Und wir haben aber auch genau diese Frage diskutiert. Wir haben zunächst mal uns diesen Saunaclub angeschaut, ob der wirklich auch, sag ich mal, ganz sicher nichts zu tun hat mit Menschenhandel oder illegaler Prostitution. Also das sind wir sehr sicher, dass das ein Laden ist, der das zumindest entsprechend allen rechtlichen Vorgaben erfüllt. Trotzdem die Frage der Frauenfeindlichkeit, der Menschenfeindlichkeit in diesem Geschäft muss man sich stellen. Es ist so, die Frauen, die dort arbeiten, die sind alle geimpft und als wir dort waren eben als Impfwillige oder als Kunden, die sich impfen lassen wollten, eben auch viele Frauen und sogar Jugendliche dort mit dem gleichen Grund. Sie haben gesagt, dort gibt es das Impfangebot, sie müssen nicht lange anstehen. Und also die Frauen, die wir da gesprochen haben, denen war das dann am Ende auch egal, ob jetzt diese Impfstraße vor einem Bordell ist oder irgendwo anders. Allerdings bekommen die auch keinen Gutschein.
Eins interessiert mich noch zu deinem Berichtsgebiet. Gehört ja nicht nur Österreich, es gehört der gesamte Balkan. Ich erinnere mich, Serbien war im letzten Jahr super gut dabei. Viele, die eine Impfung haben wollten, auch aus Deutschland, die sind fürs Wochenende zum Impfen nach Serbien gefahren, weil die so viele Impfdosen eingekauft hatten. Und ich glaube sogar, wenn ich mich richtig erinnere, du hast dich dort damals auch impfen lassen, stimmt's?
Genau, ich habe mich dort impfen lassen, weil die Serben auf bilateraler Ebene sich Impfstoff besorgt hatten und eben nicht nur jetzt auf Verteilquoten durch die EU zum Beispiel gesetzt haben. Und das hat dazu geführt, dass sie plötzlich von allen Impfstoffen sehr viel hatten und auch andere Nationen eingeladen haben. Jetzt allerdings ist das Bild ein bisschen anders. Serbien hat eine relativ schlechte Impfquote von nur 57%, auch eine relativ hohe Anzahl von täglichen Corona-Toten, also dort sterben pro Tag 50 bis 60 Menschen und die Infektionszahlen sind relativ hoch. Und das Ganze liegt daran, dass tatsächlich in Serbien eine große Impfskepsis herrscht und die Regierung dort aus meiner Sicht relativ wenig getan hat, um die Menschen zum Impfen zu bewegen. Also die haben sich schnell hingestellt, haben gesagt, hey, wir haben viel Impfstoff, und natürlich war das auch ein gewisser PR-Effekt zu sagen, wir können jetzt andere Länder, sogar EU-Länder einladen, die zu uns kommen. Aber ich glaube, sie haben ein bisschen versäumt, sich um die eigenen Menschen zu kümmern, im Sinne von sie zum Impfen zu bewegen oder sie zumindest darüber aufzuklären. Und gleichzeitig ist in Serbien auch die Corona-Politik nicht ganz so streng. Also es ist keine Impfpflicht im Gespräch und auch die Maßnahmen sind dort, wenn ich es jetzt mit Österreich vergleiche, relativ lasch. Also man kann ausgehen mit einem einfachen Antigentest am Abend. Und ja, wahrscheinlich das auch ein Grund dafür, dass die Lage dort eben dann trotzdem dramatischer ist, als sie zum Beispiel in Deutschland ist.
Christian Limpert in Wien, dank dir. Und jetzt nochmal zu Sandra. Sandra Razzo, unsere Korrespondentin, ist gerade zurück aus Australien und jetzt im Studio in Singapur. Da gab es gerade eine verrückte Meldung aus Singapur, eine Meldung, die aufmerken lässt, Ungeimpfte sollen künftig ihre Krankenhausrechnung selber zahlen. Ist das der richtige Weg? Wie ist das angekommen bei den Singapurern?
Also ich glaube, da ist in der Kommunikation auch ein bisschen was zu sehr verkürzt worden. Also Ungeimpfte sollen einen Teil der Rechnung selbst zahlen. Sie können selbstverständlich ihre Versicherung, die sie haben, trotzdem noch nutzen. Aber man muss einfach erklären, in Singapur ist es durchaus üblich, dass man bei allen möglichen Krankheiten, also auch wenn man eine Blinddarmoperation hat oder wegen einer anderen Lungenembolie ins Krankenhaus kommt, dann muss man einen Teil seiner Kosten selber zahlen. Bei Covid hat die Regierung gewissermaßen eine Ausnahme gemacht und hat gesagt, da übernimmt der Staat einfach alles. Also, und insofern sagt Singapur, wir gehen jetzt eigentlich nur zu dem Normalzustand zurück. Ungeimpfte zahlen wie sonst bei allen anderen Krankheiten einen Teil der Kosten selbst. Aber für diejenigen, die geimpft sind, die sollen nach wie vor diesen Bonus haben. Und da übernimmt der Staat das Ganze. Und insofern, da das so normal ist, regt sich da in Singapur auch gar niemand auf. Und man muss einfach auch dazu sagen, es sind nur ungefähr 5% der Bevölkerung in Singapur, also der erwachsenen Bevölkerung, überhaupt noch nicht geimpft. Also es trifft auch nur auf einen sehr kleinen Teil zu. Aber größtes Verständnis da von den Seiten der Bevölkerung.
Singapur war sehr strikt im vergangenen Jahr im Umgang mit dem Virus. Singapur hat früh angefangen zu impfen. Aber zu einer Impfpflicht hat sich die Regierung bisher nicht durchringen können. Warum ist Singapur da zögerlich? Lässt sich das erklären?
Na, offiziell heißt es dann immer, na ja, also die Impfungen hätten ja bisher nur eine Notfallzulassung. Deswegen wolle man da noch nicht so weit gehen, da eine Impfpflicht einfach anzuordnen. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, Singapur macht es Ungeimpften auch jetzt schon sehr, sehr schwer. Außerdem ist es so, ab Januar haben auch Arbeitgeber das Recht, nach dem Impfstatus zu fragen. Und die müssen an jedem Tag, wo ein Angestellter ins Büro kommt, einen Test verlangen. Und den Test müssen die Angestellten dann selbst zahlen. Also da wird schon mächtig Druck ausgeübt, und um die Leute dahin zu bewegen, dass sie auch sich wirklich impfen lassen. Aber vor dem letzten Schritt, da schreckt die Regierung zurück, obwohl viele Wissenschaftler auch in Singapur sagen, aus wissenschaftlicher Sicht müssten wir die Impfpflicht einführen und insbesondere bei den besonders vulnerablen Bevölkerungsgruppen, also bei den Menschen ab 60. Aber auch hier politisches Kalkül. In ein paar Jahren wollen diejenigen, die in der Regierung sitzen in Singapur, auch wiedergewählt werden. Und es gibt einfach immer mehr Rentner, die wählen. Also es ist da auch so das Gefühl da, wir wollen also nicht eine potenzielle Wählergruppe verschrecken. Deswegen gibt es in Singapur erstmal noch keine offizielle Impfpflicht.
Singapur kämpft mit Zuckerbrot und Peitsche gegen das Virus. Was würdest du sagen? Können wir uns was abgucken für uns hier in Deutschland?
Also eine Sache, die finde ich ganz interessant, die ist mir so aus anderen Ländern nicht bekannt, dass die Regierung schon von Anfang an eine vertrauensbildende Maßnahme geschaffen hat. Sie hat nämlich gesagt, also wenn ihr euch mit den offiziellen Impfstoffen des nationalen Impfprogramms, das sind Pfizer-BioNTech oder Moderna, impfen lasst, dann übernehmen wir die Risiken. Also wenn ihr irgendwelche schweren Nebenwirkungen habt, dann bekommt ihr von uns eine Entschädigungszahlung dann in bestimmter Höhe, je nachdem, wie schwer das dann ist, dann kommen wir dafür auch. Und das finde ich einfach als Ansatz ganz spannend, weil es einfach zeigt, die Regierung hat das Vertrauen in diese Impfstoffe und das macht sie auch deutlich und dafür ist sie dann auch bereit, Geld auszugeben. Das finde ich einen spannenden Ansatz. In der Tat, und vielleicht kann man sich das aus deutscher Sicht auch abgucken.
Dank dir, Sandra Razzo in Singapur. Ich habe übrigens diese Woche meine Boosterimpfung bekommen. Das war gar nicht so einfach, aber es war trotzdem ein Erlebnis. In der Elbphilharmonie in Hamburg. 2,5 Stunden anstehen in der Kälte, das war ein bisschen blöd, aber dann ging die Schlange einmal durchs ganze Gebäude, inklusive Besucherterrasse und dann irgendwann in eine Künstlergarderobe und da hatte sich der Arzt breit gemacht und gab mir diesen Pieks. Danach wurde es erst so richtig gut. Um sich auszuruhen, wurde man von den Saaldienern auf die große Bühne gebracht. Mitten in dieser wunderschönen Elfi saß man da also. Und da habe ich mir gedacht, sonst sitzt man hier vielleicht im Rang und applaudiert, aber diesmal stehe ich auf der Bühne und applaudiere jedenfalls innerlich. Applaus für die vielen Ärztinnen und Ärzte, Betreuer, Pflegerinnen, die all das möglich machen, dass wer will, sich wirklich impfen lassen kann. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar für diesen tollen Einsatz und das muss ja auch mal gesagt werden. Das war's von uns, der Weltspiegel-Podcast vom 26. November. Abonniert uns, wenn es euch gefallen hat, überall, wo es Podcasts gibt. Darüber freuen sich Nicole Böhlhoff, Philipp Weber und ich, Philipp Abrisch.